Das hat tatsächlich vor einigen Jahren der recht bekannte Journalist Dennis Yücel mal gemeint, man könne als Deutscher zu allem und jedem eine Meinung haben, aber als Nachfahre des Tätervolkes sollte man doch bitte zum Nahostkonflikt die Klappe halten. Mhm. Durchaus polemisch hat er das gesagt, hat auch ein Stück weit was Nachvollziehbares. Jetzt wird es trotzdem thematisiert heute Abend im Bürgerhaus Mitte. Was sagt man dazu und worum wird es denn heute Abend tatsächlich auch gehen im Bürgerhaus Mitte?
Also wir wissen, 75 Jahre Staatsgründung Israel hat sich in diesem Jahr gejährt zum 75. Mal. Das wird würdig begangen, es wird gefeiert, es wird darüber erzählt, kommt in allen Medien und in der Presse und überall. Aber begleitet davon war die Nakba, so nennen die Palästinenser ihre Flucht und Vertreibung 1948. Und heißt die Katastrophe. Und dieses Thema wird nicht nur nicht thematisiert, sondern es wird geradezu tabuisiert. Das ist natürlich vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil natürlich haben wir, und ich zähle mich auch dazu, die israelische Sichtweise und die Identifizierung auch damit, das war eigentlich Teil unserer Sozialisation, also meiner Sozialisation auf jeden Fall. Und natürlich ist es insofern klar, dass wir den Fokus immer mehr auf diese israelische Perspektive gerichtet haben. Aber durch meine Arbeit und durch die Begegnung mit den palästinensischen Flüchtlingen und weil ich natürlich hier verständlich machen will auch und muss, warum sie diese Identität haben und diese Geschichte haben, da gehört natürlich dazu, auch über die Nakba trotz aller Widerstände zu berichten. Und es ist einfach Fakt, dazu haben schon in den 80er Jahren die israelischen Historiker, die sogenannten neuen Historiker gerade beigetragen. Die haben wirklich darüber berichtet, was ist passiert damals 1948, was ist passiert, bevor der israelisch-arabische Krieg ausbrach. Da wurden nämlich schon praktisch die Hälfte aller palästinensischen Flüchtlinge aus dem jetzigen israelischen Staatsgebiet vertrieben. Da wurden auch schon die palästinensischen Städte erobert. Jaffa, was eigentlich für den arabischen Staat vorgesehen war, war damals schon entvölkert. Es wurde auch schon Territorium erobert, was eigentlich für den arabischen Staat vorgesehen war. Erst dann, Mitte Mai 1948, als dann der Staat Israel ausgerufen wurde und einen Tag darauf die arabischen Armeen einmarschiert sind, erst dann begann der israelisch-arabische Krieg, in deren Verlauf dann sozusagen die Verfolgung, die Vertreibung weitergeführt wurde, so dass damals 80% der Palästinenser im heutigen Staatsgebiet Israels aus dem heutigen Staatsgebiet Israels eben vertrieben worden sind in die Nachbarländer und in die Westbank und nach Gaza. Und darum geht es heute Abend. Und ich denke, dieses Thema hat auch ein Recht, bei uns in der Öffentlichkeit diskutiert zu werden, weil es ist letztendlich eine der Folgen des Holocaust, dass eben durch die Staatsgründung Israels es dann auch zu dieser Vertreibung der palästinensischen Flüchtlinge gekommen ist. Und insofern, denke ich, kann unsere Verantwortung auch nicht nur bei israelischen Interessen stehen bleiben, sondern sie muss auch die weiteren Folgen mit im Auge haben. Das hat nichts damit zu tun, dass man die Existenz Israels in irgendeiner Weise in Frage stellt. Das ist für mich völlig klar, oder es ist für unseren Verein auch völlig klar. Aber es gehört eben dazu, diese Seite der Geschichte und auch mit in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da sind wir auch nicht alleine, die dieser Auffassung sind. Und es kann nicht angehen, dass jeder Versuch, darüber zu sprechen und darüber zu informieren, als so in die Nähe des Antisemitismus gerückt wird und sozusagen verunglimpft wird, wie wir das ja mit unserer Nakba-Ausstellung erlebt haben in den vergangenen 15 Jahren, seitdem sie unterwegs ist. Zuletzt, zu guter Letzt, dann eben hier auf dem Kirchentag ein Verbot, obwohl wir immer die Ausstellung dort zeigen konnten, dass wir genannt werden im Antisemitismusbericht des Landes Baden-Württemberg, obwohl das Land Baden-Württemberg die Ausstellung gefördert hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch die Kirche, die jetzt die Ausstellung verbietet, hat die Ausstellung 2008 gefördert. Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat der Ausstellung bescheinigt, dass sie geeignet ist, diese Problematik ins Bewusstsein, diesen anderen Blick eben ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Und dann steht man heute da und wird als Antisemit verunglimpft. Also das kann nicht sein. Und das müssen wir eben dagegen auch anarbeiten und dagegen aufklären sozusagen.
Weil auch der Ausgangspunkt, also auch das ist eine Logik, die hier ja sehr gerne immer ins Spiel gebracht wurde, zumindest mal ab und zu noch immer wird. Das war ja kein menschenleeres Land, in das die ersten Einwanderungsbewegungen spätes 19. Jahrhundert gekommen ist. Also von wegen ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, wie es mal in der britischen Diskussion hieß. Von wegen, dort lebten natürlich Menschen. Aber aus der europäischen Wahrnehmung, aus der europäischen Perspektive war es immer, ich habe das mehrfach gesehen, auch als Reiseberichter im 19. Jahrhundert, Steine, Sand, Wüste, menschenleer. Nein, da lebten Menschen. Sie hatten nur im europäischen Sinne nicht den Status eines Volkes, einer Nation. Und also von daher diese ersten Einwanderungsbewegungen, natürlich dann im 20. Jahrhundert nochmal verstärkt, hatte zur Konsequenz, dass die Menschen, die dort lebten, die Bevölkerung dort lebten, halt immer mehr quasi zurückgedrängt wurde, was dann letztendlich den Höhepunkt fand in den Jahren 47, 48, dann auch mit der Staatsgründung Israels, was ja übrig geblieben ist, wissen auch viele nicht. Wenn hier immer vom Judenstaat die Rede ist, dieser Judenstaat hat eine 20% Bevölkerung, die aus Palästinensern besteht.
Also und das wird ja auch Thema sein heute
Abend. Das wird
Abend,
Thema ne? heute
also
Abend natürlich auch sein.
Einerseits auch dieses Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Ja. Oder auch dieser Mythos von David gegen Goliath, das ist, kann man alles schwarz auf weiß überall in historischen Werken und von Historikern nachlesen. Oder auch die Palästinenser, die wurden von ihren arabischen Führern der arabischen Nachbarstaaten aufgefordert, das Land zu verlassen, um dann mit den siegreichen Armeen wieder zurückzukehren. Also da gibt es eine ganze Reihe von
Mythen, mit denen man da beschäftigt ist,
die wir eben auch mit dieser Ausstellung einfach auflösen wollen.
Und das ist eine durchaus kontroverse Diskussion heute Abend wahrscheinlich vorausschauend.
Wäre schön.
Was ich mich natürlich frage auch, oder was sich viele Menschen wahrscheinlich fragen, die Ausstellung wurde ja jahrelang gezeigt und war offenbar in Ordnung, das auch zu zeigen. Jetzt wurde das Zeigen wohl verboten auf dem evangelischen Kirchentag. Ich frage mich, hat da jetzt ein Wandel im Diskurs stattgefunden, im Sinne von, das geht im Jahr 2023 nicht mehr, was davor ging? Oder ging es auch davor schon nicht und es wird jetzt nur mehr hingeschaut auf solche Sachen? Warum? 2019 hat der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg Blume gefordert, die Ausstellung zu überarbeiten oder zu erneuern. Ist das der Diskurswandel gewesen oder woran liegt das jetzt?
Also bevor du da nochmal eine Stellungnahme... Also es war nie so. Also zu keinem Zeitpunkt, seit die Ausstellung in Ulm damals das erste Mal gezeigt wurde, dass es immer nur mit Frohlocken wahrgenommen worden ist. Endlich wird auch ein Thema, über das man so selten in der Öffentlichkeit geredet hat, wird doch endlich mal von der Gruppe aufgearbeitet, wird von der Gruppe dargestellt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den ersten Tag, an die Ausstellungseröffnung damals im Einsteinhaus. Und in der Ecke am dem Nachmittag, abends bei der Ausstellungseröffnung, saß die Ulmer Gruppe der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, um eine Presseerklärung gegen diese Ausstellung zu formulieren. Und das, während die Ausstellung gezeigt wurde in Ulm, damals ist es auch immer wieder begleitet worden, eben von, vor allen Dingen von dieser Seite, Deutsch-Israelische Gesellschaft, wir können nachher auch noch über andere Gruppen, die da sehr aktiv sind, reden. Und in all den Veranstaltungen danach, ich habe politische Bildung an der Volkshochschule gemacht und da war es natürlich selbstverständlich klar, man beschäftigt sich mit allen möglichen, auch kritischen Regionen dieser Erde, gerade in dem Bewusstsein, also die VH im Geiste gegründet von Inge Scholl, also der Weiße Rose-Tradition. Und dann wurde uns im Prinzip, das was Ingrid Rumpf gerade gesagt hat, auch unterstellt, wir seien quasi eine antisemitische Organisation. Ich kann dazu nur sagen, natürlich haben wir als Deutsche, Matthias, du hast es am Anfang nochmal gesagt, haben wir als Deutsche eine Verantwortung. Eine Verantwortung, also haben wir lange genug auch als junge Leute schon dafür gekämpft, dass es endlich mal wahrgenommen wird, für das, was während des Nationalsozialismus passiert ist. Und hier sind wir das Täter, also wirklich buchstäblich das Täterland. Das steht doch überhaupt außer Frage. Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht mit Felicia Langer, jüdische Israelin, die damals erst in Israel gelebt hat, dann in Israel nicht mehr leben konnte, weil man ihr das Leben quasi zur Hölle gemacht hat, weil sie unter anderem auch als Anwältin gearbeitet hat für Palästinenserrechte. Staatsbürger Israels und die dann ausgerechnet, nachdem sie den Holocaust überlebt hatte, nach Deutschland emigriert ist. Aber ich habe die Veranstaltung mit ihr gemacht, das war brechend voll im Club Orange damals. Und dann kam natürlich auch die Frage auf, was ist denn das Vermächtnis? Was ist das Vermächtnis für uns als Deutsche? Heißt es die unbedingte Solidarität mit Israel? Das, was sie damals gesagt hat, werde ich nicht vergessen. Und das ist auch für mich nicht erst an dem Tag, aber nochmal bestätigt worden, die Leitschnur. Sie hat damals gesagt, für euch in meiner Einschätzung ist das Vermächtnis aus dem Faschismus, aus dem Nationalsozialismus, sich überall dort zu engagieren, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Und mit Verlaub, die Menschenrechte seit 1948 sind eine internationale ein internationaler Fortschritt und sie enden nicht an den Grenzen Palästinas. Und das ist so das, dass man immer sehr schnell dann in den Antisemitismus, in diese Antisemitismus-Ecke gestellt wird. Aber es geht um die Verteidigung und die Wahrung von Menschenrechten, die nicht aufgrund der deutschen Vergangenheit, wie gesagt, an den palästinensischen Grenzen endet.
Ja, das heißt aber, dass die Ausstellung auch damals schon den Antisemitismusvorwurf auf sich gezogen hat, beziehungsweise
ja,
noch
nicht, vielleicht nicht so ausgeprägt.
Nicht so ja.
Also sie hat seit 2010, also Ulm war ja auch relativ, also war ja in Ordnung soweit. Man soll sich ja auch, auseinandergesetzt werden.
Klar,
es soll ja gestritten werden. Also das ja ist ja wohl klar. Aber eben dieser Vorwurf des Antisemitismus, der fing langsam an, ab 2010 eigentlich so richtig Fuß zu fassen. Und gut, also
früher hieß es eher so einseitige Darstellung und sowas. Aber diese massive, sag's mir jetzt wirklich mal, diese Keule, die da ins Spiel gebracht wird, es sei antisemitisch, das ist so eine Geschichte, die jetzt in den letzten Jahren sehr massiv und flächendeckend
ist. Und da sind ganz unterschiedliche Gruppierungen dabei. Ne? Also wir hatten das in München, da war es die Grüne Jugend und die Linksjugend, die da und jüdische Studentenvereinigungen zum Beispiel. Auch dein e.V., der Leo Zuharewitz, da jetzt die schöne andere Ausstellung, die natürlich die Mythen alle pflegt im Zusammenhang mit der Staatsgründung Israels. Die Ausstellung 1948 heißt sie. Die waren massiv unterwegs gegen die Ausstellung, weil die in einer Schule, in der Montessori-Schule in München gezeigt wurde. War ein ganz erfolgreiches Projekt. Die Schüler waren begeistert, die haben sich total engagiert und haben sich von niemandem reinreden lassen. Aber ich habe immer gedacht, also schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Und es wurde aber tatsächlich immer noch wieder schlimmer. Ja. Und ich meine, was natürlich fast den Boden ausschlägt, ist sowas, wenn so eine Ausstellung genannt wird im Antisemitismusbericht unter der Überschrift anti-israelischen Antisemitismus oder so, ich weiß es genau, den Titel nicht, bekämpfen. Und Herr Blume als Autor dieses Berichts selber sagt, die Ausstellung sei nicht antisemitisch. Also was hat sie in diesem Bericht verloren? Und um nochmal die Überarbeitung oder Erneuerung der Ausstellung, was immer gefordert wird von uns. Wir haben von niemandem einen Auftrag gekriegt, das war keine Auftragsleistung, diese Ausstellung, sondern wir haben die Ausstellung als eine Welt vereint mit unserem, was uns wichtig ist, was wir über was wir informieren wollten, die Bevölkerung, von dem wir annehmen oder überzeugt sind, dass es nicht bekannt ist. Also frag mal einen, auch politisch Interessierte, was ist die Nakba? Dann guckt er dich ganz überrascht an, weil auch politisch Interessierte wissen das nicht. Und deshalb war das unser Ansatz, das bekannt zu machen. Nichts anderes. Und das ist allein auf unserem Mist sozusagen gewachsen. Das haben wir alles selber finanziert, also mit ein paar Zuschüssen von der Kirche und vom Land Baden-Württemberg. Und es kann keiner daherkommen und von uns verlangen, wir müssen dies noch reinbringen und das noch reinbringen, überhaupt das ganze Ding erneuern. Also es ist eine völlig überzogene Forderung, die auch der Förderung von früher ja völlig widerspricht.
Also. Und vielleicht muss man auch nochmal, wenn ich gerade laufe, nochmal darauf hinweisen, weil du vorhin so gesagt hast, Ingrid, und die israelischen neuen Historiker und jungen Historiker sind auch schon eine Weile her, Ilan Pappe, ich erinnere mich sehr gut, also der ein Buch rausgebracht hat, die ethnische Säuberung Palästinas, der lebt mittlerweile schon lange nicht mehr in Israel, weil ihm das Leben dort unmöglich gemacht wurde. Das gilt auch für andere Historiker, die dann versucht haben, spät, zum Teil Jahrzehnte nach der Staatsgründung Israels, überhaupt erstmal in die Geschichte einzusteigen. Auch
als
dieser
die Archive
Staatsgründung
damals geöffnet wurden.
Und als die Archive auch geöffnet wurden. Und was die innerhalb für Brutalitäten buchstäblich an gesellschaftlicher Ausgrenzung, an Diskriminierung in Israel selbst erlebt haben, das spottet auch auch in jeder Hinsicht der Beschreibung. Also dieses Thema, wie gesagt, man kann es von der israelischen Staatspolitik natürlich nachvollziehen, man kann es erklären, man kann es auch im Sinne von, kann ich dafür die innere Logik verstehen, dann kann man das nachvollziehen, aber das ändert nichts an den geschichtlichen Tatsachen, dass die eben auch zu dieser Weltsicht gehören und auch ein Teil der politischen, der gesellschaftlichen Entwicklung sind.
Dass die wenigsten Leute in Deutschland mit dem Begriff der Nakba etwas anfangen können, das, da sind wir uns sicherlich einig, ja, dass da ein riesiges Unwissen drüber herrscht.
Radio? Free!